Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 12. Januar 2022, gleich dem 22. Day 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Irak 2021. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian, Iran unterstützt palästinensischen Widerstand. China, wir sind bereit, strategische Partnerschaft mit Iran zu stärken. Und Ulyanov, Wiener Gespräche über Aufhebung von Sanktionen finden in unterschiedlicher Form statt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian, Iran unterstützt palästinensischen Widerstand. Bei einem Treffen mit dem Leiter des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas betonte der iranische Außenminister die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die legitime Verteidigung des palästinensischen Volkes und des Widerstands gegen die Besetzung durch das zionistische Regime. Ismail Haniya, der Leiter des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, traf am Dienstag in Doha mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdullahian zusammen. Während des Treffens beschrieb Amir Abdullahian den prinzipiellen Standpunkt der Islamischen Republik Iran bezüglich der Palästinenserfrage, einem Problem, das im Herzen der islamischen Umma durch das vom Westen unterstützte zionistische Regime geschaffen wurde, sowie bezüglich der unmenschlichen Verbrechen der zionistischen Besatzer gegenüber Al-Quds Jerusalem, der Al-Aqsa-Moschee, Gaza und den besetzten palästinensischen Gebieten, und verurteilte die Aggressionen und Verbrechen des Besatzerregimes gegen das palästinensische Volk und die Heiligkeiten der Palästinenser. Der iranische Außenminister betonte die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die legitime Verteidigung des palästinensischen Volkes und seinen Widerstand gegen die Besatzung durch das zionistische Regime. Bei diesem Treffen würdigte Ismail Haniya die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für das palästinensische Volk beim Kampf gegen die anhaltenden Aggressionen des zionistischen Regimes und forderte die Mobilisierung islamischer, arabischer und internationaler Verantwortungsträger und Institutionen, um eine entscheidende Position gegen das zionistische Regime und seine Verbrechen einzunehmen. Der iranische Außenminister ist am Dienstag in Doha zu Gesprächen mit katarischen Verantwortungsträgern eingetroffen. Am Rande eines Treffens mit dem Emir und Außenminister von Katar in Doha am Dienstag sagte Amir Abdullahian vor Reportern, Man dürfe nicht daran denken, Probleme und Krisen durch Gewalt, Militär und Hegemonie zu lösen, und fügte hinzu: Die Islamische Republik Iran hat in regionalen Fragen immer eine zentrale, konstruktive und grundlegende Rolle gespielt und war ein guter Partner für die regionalen Entwicklungen, sowohl im Kampf gegen den IS als auch bei regionalen Dialogen. Amir Abdullahian erklärte bezüglich regionaler Gespräche, dass Iran sich diesbezüglich immer bereit erklärt und Ideen und Lösungen für die Gespräche zur Zusammenarbeit in der Region des Persischen Golfes gemacht habe. China. Wir sind bereit, strategische Partnerschaft mit Iran zu stärken. In Bezug auf den bevorstehenden Besuch des iranischen Außenministers in China sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Peking sei bereit, die umfassende strategische Partnerschaft mit Teheran weiter zu vertiefen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass der chinesische Außenminister am Freitag, den 14. Januar, den Außenminister der Islamischen Republik Iran empfangen werde. Angesprochen auf die Einzelheiten des Besuchs des iranischen Außenministers in China und die Erwartungen Pekings an diesen Besuch sowie die Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte der chinesische Diplomat, der Regierungsberater und Außenminister Wang Yi wird sich mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdullahian zu Gesprächen treffen. Er fügte hinzu, China und Iran verbinde eine lang und tiefe Freundschaft. Unter der Führung der Präsidenten beider Länder hätten sich die Beziehungen in den letzten Jahren deutlich verbessert. Man unterstütze sich gegenseitig nachdrücklich in Fragen von gemeinsamen Interesse, fördere konsequent die praktische Zusammenarbeit im Allgemeinen und pflegen eine enge Kommunikation und Koordination in internationalen und regionalen Angelegenheiten. In Konfrontation mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten China und Iran durch gegenseitige Hilfen in Zeiten der Not ihre tiefe Verbundenheit gestärkt, so der chinesische Außenamtssprecher. Weiter betonte Wang Wenbin, China, das sich an einem neuen historischen Ausgangspunkt befindet, ist bereit, mit Iran zum Wohle beider Länder und beider Völker zusammenzuarbeiten. Vor etwa 10 Monaten wurde das Dokument des umfassenden bilateralen Kooperationsprogramms von den Außenministern der beiden Länder während des Besuchs von Wang Yi, dem chinesischen Außenminister, in Teheran unterzeichnet. Das vorliegende Dokument hat einen umfassenden und langfristigen 25-jährigen Ansatz, der auf gegenseitigem Respekt und Win-Win-Interessen in den bilateralen, regionalen und internationalen Beziehungen basiert. Ulyanov. Wiener Gespräche über Aufhebung von Sanktionen finden in unterschiedlicher Form statt. Russlands ständiger Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien sagte, die Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran in der österreichischen Hauptstadt würden je nach Bedarf in verschiedenen Formaten durchgeführt. Michael Ulyanov twitterte am Dienstag in Wien, dass in verschiedenen Formaten und Strukturen Gespräche über die Aufhebung der illegalen Sanktionen gegen Iran geführt würden. In einem Tweet schrieb er am Dienstag, dass die Gespräche in verschiedenen Formaten und Strukturen verfolgt werden, damit keine der Delegationen aus dem Prozess ausgeschlossen werde. Die 8. Wiener Gesprächsrunde mit Schwerpunkt auf der Aufhebung der repressiven und rechtswidrigen Sanktionen gegen Iran begann am 27. Dezember 2021 mit einer Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission unter Vorsitz von Ali Borelkani, dem Leiter der Delegation der Islamischen Republik Iran, und Enrique Mora, dem stellvertretenden Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der EU. Die Islamische Republik Iran hat erklärt, dass, wenn in Wien eine Einigung erzielt werde, diejenige Partei, die gegen das JCPOA-Abkommen verstoßen hat, zuerst die Sanktionen aufheben muss und nach Überprüfung der Aufhebung der Sanktionen Iran seine nuklearen Maßnahmen im Rahmen des JCPOA-Abkommens durchführt. Teheran betont, je ernsthafter die Gegenseite bereit sei, die Sanktionen aufzuheben und je ernsthafter sie die von der Islamischen Republik Iran vorgesehenen Mechanismen zur Aufhebung der Sanktionen akzeptiert, desto kürzer sei die Zeit bis zu einer endgültigen Einigung. Türkei. Militärische Angriffe in Syrien werden zunehmen. Als Reaktion auf die Tötung von 3 türkischen Soldaten in Syrien drohte der türkische Verteidigungsminister damit, dass die türkische Armee ihre Angriffe auf das Land verstärken werde. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte am Dienstag, die Türkei werde ihre Vergeltungsangriffe als Reaktion auf die Tötung von 3 türkischen Soldaten und die Verwundung eines weiteren türkischen Soldaten verstärken. Angriffe auf unser Land von jenseits der Grenzen werden nicht unbeantwortet bleiben und unsere Vergeltungsmaßnahmen werden ausgeweitet, so Akar weiter. Er behauptete, dass es der türkischen Armee als Reaktion auf die Tötung von 3 ihrer Soldaten gelungen sei, 22 syrisch-kurdische Milizen zu töten, die er als Terroristen bezeichnete. Die 3 türkischen Soldaten kamen am 8. Januar 2022 bei einer Bombenexplosion auf dem Weg ihres Fahrzeugs im Gebiet Tell Abyad in Nordsyrien nahe der türkischen Grenze ums Leben. Ein weiterer Soldat wurde verwundet und ins Krankenhaus von Sanliofar in der gleichnamigen südosttürkischen Provinz gebracht. Am selben Tag behauptete das türkische Verteidigungsministerium, 12 Mitglieder der Volksverteidigungseinheiten YPG im Nordosten Syriens seien bei Angriffen der türkischen Armee als Antwort auf die Explosion getötet worden. UNO legt Hilfsplan in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar für Afghanistan vor. Die UNO hat bekannt gegeben, dass sie 2022 rund 5 Milliarden US-Dollar an Hilfen für Afghanistan benötige. Dies ist der größte Hilfsplan dieser Organisation, nur einem Land zu helfen, mit dem Ziel, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Die UNO teilte am Dienstag mit, dass 4,4 Milliarden US-Dollar benötigt werden, um den Menschen in Afghanistan zu helfen, und dass weitere 623 Millionen US-Dollar benötigt werden, um die Millionen Afghanen zu unterstützen, die im Ausland Zuflucht gesucht haben. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung, etwa 22 Millionen Menschen, vom großen Hunger bedroht und 5,7 Millionen afghanische Flüchtlinge in 5 Nachbarländern benötigen in diesem Jahr grundlegende Hilfe. Martin Griffiths, Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfe-Koordinator, sagte, man sehe die Anzeichen für eine ausgewachsene humanitäre Katastrophe und fügte hinzu, meine dringende Botschaft lautet deshalb, verschließen Sie nicht die Tür vor den Menschen aus Afghanistan. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar und teilweise windig bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 2, Mashhad 6, Isfahan 3, Shiraz 8 und Pandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Entscheidende Woche in den USA-Russland-Beziehungen. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörstel, warnt im Gespräch mit uns vor dem faktischen Scheitern aller 3 Runden der diplomatischen Krisengespräche mit Russland und der damit jetzt rasch wachsenden Kriegsgefahr. Hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews.
Herr Hörstel, lassen Sie mich hier auch etwas weitergehen und einen Satz von der US-Chefunterhändlerin Sherman erwähnen, die im Vorfeld dieses Gesprächs deutlich gemacht hat, dass ihr Land das Bekenntnis zu den internationalen Prinzipien der nationalen Souveränität und territorialen Integrität und Freiheit souveräner Staaten betone, ihre eigenen Allianzen zu wählen. Das heißt also mit anderen Worten, Moskau solle oder dürfe der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht im Wege stehen. Sehe ich das richtig?
Ja, tatsächlich. Und es geht nicht nur um die Ukraine, es geht auch um Georgien, nicht wahr? Es geht um jeden Fleck Land, der da noch zwischen der NATO und Russland steckt und der noch nicht in der NATO eingemeindet wurde. Das sind die Tatsachen. Und das ist ein ganz, ganz ernster Punkt. Ich möchte jetzt gar nicht mal so locker formulieren, was denn wohl wäre, wenn Deutschland sagt, ich will aus der NATO raus eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland eingehen. Ich glaube, das bekämen wir nicht erlaubt, um das mal so zu sagen. Also das amerikanische Gerede von der Souveränität ist sowieso schwierig. Ihr Land kann ja auch ein Liedchen über Souveränitätsfragen reden, denn alles, was Iran macht, ist falsch, solange der Iran nicht einfach gehorcht, was Washington möchte. So banal ist das leider Gottes. Und diese Art Politik mit dem ganzen hohen Gerede sozusagen von irgendwelchen ethischen Werten oder Werten, die ethisch klingen sollen oder zumindest ethisch irgendwie unterfüttert klingen sollen, das ist alles Unsinn.
Herr Hotzel, was steckt überhaupt hinter dieser Weigerung der USA, dass die sich an den Grundsatz, den Sie einfach vor etwa 30 Jahren gesagt haben, nämlich, dass eine NATO-Osterweiterung nicht zur Debatte steht, warum hält sich das Land nicht dran?
Wir haben ja ein grundsätzliches Thema und dann ein taktisches Thema. Das grundsätzliche strategische Thema ist, dass auf Gottes schöner Weltkugel ein riesiges Goldstück liegt. Das ist Russland, der größte Flächenstaat der Erde, die größte Masse an Bodenschätzen weltweit. So, und wenn man nun, wie soll man sagen, ein kaputtes, korruptes, groteskes Finanz- und Geldsystem installiert hat, wie die USA, und hat die größte Finanzblase der Menschheitsgeschichte hervorgebracht mit diesem Wahnsinnssystem. Riesige Mengen, unfassbar. Uns würde blass, wenn wir die genauen Zahlen kennen würden. Geld, das durch keine Sachwerte mehr gedeckt ist. Entschuldigung. Dann ist klar, dass dieses Land USA unbedingt in irgendeiner Form dafür sorgen muss, dass die Sachwerte in die Hand bekommen, um ihre Riesenblase irgendwie abdecken zu helfen. In die Hand bekommen heißt, zum Gehorsam bringen. Die USA denken nicht daran, Russland zu besetzen. Es würde ihnen völlig reichen, wenn sie einen kleinen Regime-Change dort organisieren könnten, so wie sie das immerzu mit Iran vorhaben und in allen möglichen Ländern der Welt schon durchgezogen und in Arbeit und wie auch immer. Das typische amerikanische, wie soll man sagen, außenpolitische Spielchen, das ständig mit einer Bombendrohung einhergeht, wie ein globaler Terrorist, treten die USA hier auf. Das ist die große Linie. Und die kleine Linie ist, dass die USA sich sagen, wieso? Wir haben das doch ganz toll gelernt, wie das geht, Staaten umzudrehen, zu unterwandern, zu unterjochen, abhängig zu machen wie die Ukraine. Die können nicht mehr Piep sagen, ohne dass die USA dabei sind. Der ganze Maidan 2014, der zweite Putsch innerhalb von 10 Jahren, den die USA in der Ukraine organisiert haben, um die Ukraine Richtung Westen zu ziehen. Das ganze Ding ist ja gelaufen mit einer mehrfach täglichen, wie soll man sagen, Kommunikationslinie durch persönliche Besuche der Maidan-Anführer in der amerikanischen Botschaft in Kiew. So ist das ja gewesen. Die waren direkt angeleitet aus Washington und das haben sie da durchgezogen. Und das kann man natürlich, wie soll man sagen, amerikanischerseits nicht vergessen, wie schön das war und wie erfolgreich. Und dass man das natürlich am liebsten so weitermacht, solange bis man die Russen mit dem Rücken an der Wand hat und kann dann verstärkt weitermachen mit dem, was man jetzt schon tut. Nicht der kleine Herr Nawalny in Russland, den man hier zum großen Freiheitshelden hochstilisiert, indem man vergisst, dass er ein furchtbarer Rassist und ein unangenehmer Rechtsradikaler ist. Diese Art Dinge sind die Methoden, mit denen die USA da vorgehen. Man sucht sich einen wunderbaren Oppositionellen in einem Land, das man kaputt machen will, möglichst aber nicht zu glaubwürdig, damit er nicht eigene Kraft entfaltet und nachher von der Stange geht, wie das den USA eben so häufig passiert ist. Oder auch Großbritannien, zum Beispiel im Fall Libyen. Nicht? Da wurde der König Idris durch Gaddafi ersetzt. Und der MI6 war sehr stark involviert, die CIA war da dran an Saddam Hussein und so weiter. Man hatte auch amerikanischerweise gehofft, dass der Iran sich dankbar erweisen würde, dass man Herrn Khomeini von Paris nach Teheran fliegen ließ. Aber diese Sorte von Gehorsam hat eben Ayatollah Khomeini nicht angeboten und durchgelebt über Jahrzehnte. Und deswegen ist die Wut so irrsinnig groß auf der Washingtoner Seite. Das sind die Methoden, mit denen man da vorgeht. Und da kann man nur sagen, Alarm, das muss irgendwann zum großen Krieg führen, wenn eine Macht sich so aufführt wie die USA jetzt.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Gute Unterhaltung. Moral islamisch gesehen. Wir werden diesmal drei Grundzüge der islamischen Kultur betrachten, bei deren Umsetzung die Erreichung der idealen islamischen Moral möglich wird, nämlich Ausgewogenheit, Vielseitigkeit und die höchstmögliche Vervollkommnung als Zielsetzung. Liebe Hörerfreunde, Sie haben in den vorhergehenden Teilen schon einige Vorzüge der Morallehre des Islams kennengelernt und wir haben kurz andere Morallehren betrachtet und deren Mängel gesehen. Dennoch mag für den einen oder anderen die Frage auftauchen, wie wir verhindern können, über die Stränge zu schlagen oder umgekehrt eine Vernachlässigung zu begehen. Um das Problem zu klären, möchten wir Sie auf drei wichtige Grundzüge und Prinzipien der islamischen Kultur aufmerksam machen. Die Beachtung dieser drei Prinzipien ermöglicht uns die Erreichung der idealen islamischen Moral. Das erste Prinzip lautet, das Wachstum der moralischen Werte soll in ausgewogener Form verlaufen. Zum Beispiel sollten wir uns nicht wie diejenigen verhalten, die das Leben vergöttern, sich bei ihren Zielsetzungen ganz auf die materiellen Werte konzentrieren und alles an ihren eigenen üblichen Interessen messen. Wir sollten aber auch nicht wie diejenigen werden, die in übertriebener Weise nur nach Immaterialität streben, sich von allem Weltlichen abwenden und auf die erlaubten Freuden des Lebens verzichten, wodurch sie der gottgegebenen Natur Fitra zuwiderhandeln. Vielmehr sollen wir das diesseitige Leben mit allen seinen Möglichkeiten nutzen, um unsere Spiritualität und Religiosität zu entfalten. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hörte einmal jemanden über das Diesseits schimpfen. Da wandte er sich sofort an ihn und sagte, wie wir der Weisheit 131 im Nahjul Balagha entnehmen: O du, der du das Diesseits missbilligt, o du, der du durch seine Täuschung getäuscht und durch seine Falschheit betrogen wurdest, lässt du dich erst von ihm verblenden und missbilligst du es daraufhin? Klagst du es an, dass es dich zu Sünden verführt, oder klagt es dich an? Wann hat es dich in Verwirrung gestürzt, oder wann hat es dich betrogen? Dann führt der Imam ein Beispiel für gute Werke an, nämlich die Pflege von Kranken in der Familie. Er fragt den anderen: Wie oft hast du dich in ihrer Krankheit um sie bemüht, und wie oft hast du sie mit deinen Händen gepflegt, da du für sie Heilung begehrtest? Und du hast für sie am Morgen Ärzte konsuliert, wenn deine Medizin ihnen nichts nützte. Dann verweist Ali, Friede sei mit ihm, auf die wichtigen Gelegenheiten, die sich im Leben für das innere spirituelle Wachstum bieten. Wahrlich, das Diesseits ist eine Stätte der Aufrichtigkeit für den, der aufrichtig zu ihm ist. Es ist eine Stätte des Wohlbefindens für den, der es versteht. Eine Stätte des Reichtums, der davon Wegzehrung nimmt für das Jenseits, und eine Stätte der Mahnung für den, der sich davon mahnen lässt. Und schließlich beschreibt der Imam die himmlische Seite des Lebens wie folgt: Es ist die Stätte der Niederwerfung für die, die Allah lieben. Es ist der Gebetsplatz, der Engel Allahs, der Ort, an dem die Offenbarung Allahs niederkam, und der Marktplatz für die Allah Nahestehenden. Sie erwarben darin die Barmherzigkeit und gewannen darin das Paradies. Ein weiterer Vorzug der islamischen Moral besteht darin, dass sie aus dem Menschen eine vielseitige Persönlichkeit macht. Jemand, der in der islamischen Ethikschule großgezogen wurde, ist einerseits Sympathie und Güte in Person und andererseits gegenüber denjenigen unnachgiebig, die sich an keinerlei moralische und menschliche Werte halten. Er ist ein eifriger und Optimismus verbreitender Mensch und stellt sich gegen die Hoffnungslosigkeit. Er ist jemand, der einen Teil der Nacht in andächtigem Gebet und mit der Koranverlesung verbringt und am Tag zugleich mutig auf dem Schauplatz des Kampfes gegen die Anführer von Götzendienst, Unglauben und Heuchelei in Erscheinung tritt. Er bemüht sich um die persönliche Moral, indem er Gott als den Mittelpunkt betrachtet, gemäß der Religion lebt und nach Erläuterung der Seele strebt. Zugleich legt er großen Wert auf die Moral in der Gesellschaft, wie die Praktizierung der Menschenliebe, Einmütigkeit und Friedensliebe. Kurzum, der zweite Grundsatz der islamischen Morallehre liegt darin, dass sie aus ihrem Befolger keinen einseitigen, sondern einen vielseitigen Menschen macht, der auf allen Schauplätzen aktiv hervortritt. In diesem Zusammenhang sind der geehrte Prophet des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und seinem Hause, und die makellosen Imame aus seiner Familie die besten Vorbilder. Ihr Gottdienen war einmalig, und statt sich zurückzuziehen, wenn die Sache Gottes in Gefahr geriet, erschienen sie auf dem Schauplatz des Kampfes und waren in allen Angelegenheiten der Gesellschaft den anderen voraus. Ihnen war jegliche Form von Machtstreben fremd, und sie gingen in politischen Angelegenheiten weise vor und waren fähige Vorsteher für die Gesellschaft. Es lässt sich ohne weiteres sagen, dass eine der einmaligen Vorzüge der islamischen Ethiklehre darin besteht, dass sie nicht nur eine ausgewogene charakterliche Weiterentfaltung bewirkt und vielseitige Menschen erzieht, sondern diese auch zu wertvollen Personen formt, welche das höchste Niveau der moralischen Werte anstreben. Zu Beginn des Gebetes Dua Mukarramul Akhlaq von Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, kommt dieser dritte Grundzug der islamischen Ethiklehre deutlich zum Ausdruck. Denn dieser Edle bittet Gott, nachdem er das Segnungsbittgebet für den Propheten Gottes Salawatullah alai und seine edle Familie gesprochen hat, wie folgt: Lasse meinen Glauben zum Glauben größter Vollkommenheit gelangen. Mache meine Gewissheit zur ausgezeichnetsten Gewissheit und zähle meine Absichten als beste Absichten und meine Taten als beste Taten. In der Tat finden wir in den Quellen für die islamische Moral ausgezeichnete Umschreibungen für die Gipfel charakterlicher Vollkommenheit. Wir freuen uns, Sie auch beim nächsten Mal in dieser Sendereihe begrüßen zu können. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück Orezu, Wunsch, gesungen von Bahram Pais.
بشکفت سنگ با بوی باران رود شاداب و خندان بیاید باغ در روشنی تن بشوید باغبان گل به دامان دوست دارم که بلبل دوباره نغمه خوان در گلستان بیاید خاک از رویش گل بخواند باد شاد و گلابشان بیاید دوست دارم که باران بیاید دوست دارم که باران بیاید باران
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Irak 2021. Weiterhin gute Unterhaltung.
Irak war 2021 Zeuge wichtiger Ereignisse. Zweifelsohne gehören die Parlamentswahlen zu den wichtigsten Ereignissen im Irak im vergangenen Jahr. Sie hätten im Juni 2021 stattfinden sollen, doch die irakische Regierung kündigte am 19. Januar eine Verschiebung auf den 10. Oktober an. Die Parlamentswahlen fanden nach einer wesentlichen Änderung der Wahlgesetze statt. Zuvor waren sie in 18 Provinzen abgehalten worden, ohne dass klar war, wer die Kandidaten der verschiedenen Städte sind. Jedoch bei den Parlamentswahlen 2021 war jede Provinz in mehrere Wahlbezirke aufgeteilt worden. Von den insgesamt 83 Wahlbezirken fielen 32 auf die Provinzen mit schiitischer Bevölkerung, 17 auf die Provinz Bagdad, 22 auf Provinzen mit schiitischer und sunnitischer Bevölkerung und 12 auf die Kurdengebiete. Während zuvor Wahllisten gewannen, waren es diesmal einzelne Personen. Außerdem wurden mindestens 83 Mandate für die Irakerinnen ins Auge gefasst und in jedem der 83 Wahlbezirke kandidierte mindestens eine Irakerin. Die Teilnahme an den 5. Parlamentswahlen am 10. Oktober war niedrig. Gemäß Angaben des Wahlausschusses lag sie nur bei 41%. Von mehr als 21 Millionen Wahlberechtigten gingen nur 9.077.779 zu den Wahlurnen. Diese bisher niedrigste Wahlquote geht darauf zurück, dass die Bevölkerung mit der Wirtschaftslage unzufrieden ist und keine Hoffnung auf Verbesserung nach der Stimmenabgabe setzt. Am 11. Oktober wurden die ersten Wahlergebnisse von der Wahlkommission verkündet. Murtada Sadr, der Anführer der Sadr-Bewegung, konnte mit seiner Bewegung 73 Parlamentssitze gewinnen. Die Al-Taradun-Partei unter Leitung von Al-Halbusi gewann 37, die Rechtsstaat-Koalition von Nouri Maliki 34 und die Demokratische Partei Kurdistans 31 Sitze. Wichtig war auch der Erfolg von weiblichen Kandidaten bei den irakischen Parlamentswahlen. Sie gewannen 97 Mandate. 57 der Kandidatinnen gewannen sogar mehr Stimmen als männliche Wahlkandidaten, was so gedeutet werden kann, dass die Bevölkerung aus Protest gegen das Vorgehen der Regierung der letzten Jahre mehr Frauen gewählt hat. Die Bekanntgabe der Wahlergebnisse der obersten Wahlkommission löste den Protest verschiedener Gruppen aus. Einige politische Gruppen im Lande, darunter die Al-Fatah-Allianz, vermuteten einen Wahlbetrug. Die Wahlkommission untersuchte ihre Beschwerde und gab schließlich am 30. November nach geringfügigen Änderungen des Ergebnisses bekannt, dass die Wahlen korrekt verlaufen seien. Nach der Veröffentlichung dieses Wahlergebnisses hielten die Proteste an und das oberste Bundesgericht sollte das Endergebnis der Wahlen überprüfen. Hadi Al-Amari, der Vorsitzende der Al-Fatah-Allianz, legte ein Beweismaterial am 22. Dezember dem Gericht vor und erklärte, dass die oberste Wahlkommission 5 Millionen Wähler keine elektronische Wahlkarte ausgestellt hat, sodass diesen die Wahlbeteiligung verwehrt wurde. Außerdem sei sehr vielen weiteren Bürgern wegen technischer Störungen eine Stimmabgabe nicht möglich gewesen. Das Unternehmen, welche den technischen Ablauf der Wahlen überwachte, habe zudem erklärt, dass ein Wahlbetrug und eine Fälschung der Stimmabgaben möglich wäre, ohne dass es jemand bemerkt. Das Hohe Bundesgericht veröffentlichte sein Urteil am 27. Dezember. Zum einen wurde darin zugegeben, dass ein Wahlbetrug möglich gewesen ist, und es wurde gefordert, dass die Stimmenauszählung bei den nächsten Wahlen wieder von Hand und nicht elektronisch vorzunehmen ist und das zukünftige Parlament das Wahlgesetz verbessern müsse. In Wahrheit erkannte das Gericht die Behauptung eines Wahlbetruges nicht an. Die Forderung nach einer Ungültigkeitserklärung des Wahlergebnisses wurde abgelehnt, die Beschwerde der politischen Gruppen zurückgewiesen und das Wahlergebnis bestätigt. Die politischen Gruppen reagierten angemessen, indem sie zwar weiter an einem Wahlbetrug festhielten, jedoch das Gerichtsurteil akzeptierten. Hadi Al-Amari sagte allerdings, dass das Bundesgericht bei der Herausgabe dieses Urteils unter schwerem Druck gestanden habe. Nouri Al-Maliki, Leiter der Rechtsstaat-Koalition, und Ammar Al-Hakim, Anführer der nationalen Bewegung Al-Hikma, sowie die Demokratische Partei Kurdistans erklärten, dass sie das Gerichtsurteil respektieren. Dieses Verhalten der Anführer politischer Gruppen in Irak zeigt, dass sie keine Unruhen und Unsicherheit und Gewalt in diesem Land wünschen. Nach Anerkennung des Gerichtsurteils begannen die Konsultationen zwischen den politischen Gruppen. Die ersten Monate des neuen Jahres werden für Irak wichtig sein, denn die politischen Gruppen in diesem Land müssen den Parlamentsvorsitzenden, den Staatspräsidenten und den neuen Premierminister vorstellen. Ein wichtiges politisches Ereignis im Jahre 2021 war der historische Papstbesuch. Papst Franziskus kam in den Irak, während fast alle diplomatischen Reisen auf der Welt wegen der Corona-Krise abgesagt worden waren. Ein Grund für den Irak-Besuch des Oberhauptes der Katholiken mag darin bestehen, dass bereits vorher Einladungen erfolgt waren, die Bedingungen für diese Reise jedoch nicht vorgelegen hatten. Die US-Zeitung New York Times schrieb, dieser Besuch war ein jahrelanger Wunsch des Vatikans gewesen. Papst Johannes Paul II. Hatte im Jahre 2000 den Irak besuchen wollen, aber die Reise war wegen zunehmender Konflikte in der Region annulliert worden. Papst Benedikt XVI. War ebenso eingeladen worden, aber konnte diese Reise wegen Krieg nicht antreten. Im Juli 2019 hatte der irakische Staatspräsident Barham Saleh Franziskus den ersten eingeladen und gehofft, dass dieser Besuch nach jahrelangen Konflikten die Situation des Landes verbessern werde. Papst Franziskus akzeptierte die Einladung und erklärte, er wolle nicht die Bevölkerung von Irak, insbesondere den leid erlittenen christlichen Bevölkerungsteil dieses Landes, enttäuschen. Ein weiterer Grund dafür, dass der Papst den Irak als Reiseziel auswählte, war also die christliche Gemeinde in diesem Land. Gegen Ende der Herrschaft des Saddam-Regimes lebten ungefähr 1,5 Millionen Christen im Irak. Aber in den letzten beiden Jahrzehnten ist diese Zahl auf ein Drittel zurückgegangen. Daher gehörten die Existenz der Christen im Irak und ebenso ihre unangemessene Lage, insbesondere in Folgen von Gewalt, zu den Hauptgründen für die Irak-Reise des Papstes. In Bagdad forderte Papst Franziskus die Iraker auf, die religiösen Minderheiten anzuerkennen und ihre christlichen Brüder als ein wertvolles Kapital zu betrachten. Ein wichtiger Aspekt des Papstbesuches war das Treffen des Oberhauptes der Katholiken mit Ayatollah Sistani, der für die Schiiten im Irak als hohes Vorbild der Nachahmung gilt. Bei den Gesprächen anlässlich dieses Treffens wurden die ernsthafte Beachtung von Frieden und Menschenwürde, die Annäherung der Religionen, die Verhinderung von Gewalt und Benachteiligung aufgrund der Religion und der Kampf gegen Terrorismus unterstrichen. Im vergangenen Jahr war Irak Zeuge mehrerer Ereignisse, die zeigten, dass in diesem Land noch immer die Sicherheit in Gefahr ist. Es gab mehrere Fälle Terroranschläge. Eines der wichtigen Ereignisse im Zusammenhang mit der Sicherheit in diesem Land war die Einwilligung der USA, seine Militärkräfte aus diesem Land zurückzuziehen. Mustafa al-Kasemi, der irakische Premierminister, hat sich im vergangenen Juni während seiner Reise in die USA und dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden über den Abzug aller amerikanischen Streitkräfte im Irak bis zum 31. Dezember 2021 geeinigt. Zugleich wurde jedoch vereinbart, dass eine Anzahl von US-Militärs zur Beratung und Ausbildung in diesem Land verbleiben. Staatspräsident Barham Saleh und Parlamentsvorsitzender Mohammad al-Halbusi unterstützten diese Vereinbarung. Auch die von Hadi al-Amiri angeführte Al-Fatah-Allianz begrüßte das Ergebnis der strategischen Gespräche zwischen den USA und Irak, darunter die Vereinbarung über den vollständigen Abzug der Streitkräfte der USA bis Ende 2021 und sah darin einen Schritt in Richtung Verwirklichung der vollständigen nationalen Souveränität Iraks. Muqtada Sadr, Anführer der Sadr-Bewegung im Irak, begrüßte ebenso die Vereinbarung und bedankte sich bei Mustafa al-Kasemi. Jedoch sagte Nasr al-Shammari, der Sprecher der An-Nujaba-Bewegung, dem Nachrichtensender al-Mayadin gegenüber, es habe sich nicht viel an der Militärpräsenz der USA im Irak geändert. Der Irak sei nicht auf die US-Kräfte angewiesen. Daher erklärte die An-Nujaba-Bewegung klar, dass sie die US-Kräfte, unter welcher Beziehung sie sich auch immer im Irak aufhalten, im Visier des Widerstandes stehen. Nasr al-Shammari sagte, die Amerikaner ändern nur die Bezeichnung für ihre Anwesenheit im Irak, um die öffentliche Meinung zu täuschen. Was nützt die Umbenennung von Besatzer in Militärberater? Die US-Militärs bleiben auf irakischem Boden. Was spielt es für eine Rolle, unter welcher Bezeichnung und unter welchem Vorwand die Militärpräsenz läuft? Die Verantwortlichen der irakischen Staatsordnung haben im Dezember 2021 den vollständigen Abzug der US-Streitkräfte aus ihrem Land bekannt gegeben. Premierminister Mustafa al-Kasemi schrieb am 29. Dezember auf Twitter: Die militärischen Aufträge der internationalen Allianzkräfte der USA im Land sind abgelaufen und alle ihre Armeekräfte und Militärausrüstung haben den Irak verlassen. Er fügte hinzu, aufgrund der Ergebnisse der strategischen Gespräche wurde die Rolle der alliierten Kräfte im Irak auf Beratung und Unterstützung beschränkt. Aber einige Widerstandsgruppen im Irak gaben bekannt, dass sie nicht mit einer Militärberatung der USA einverstanden sind. Die US-Militärkräfte seien noch anwesend und müssen den Irak komplett verlassen.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IREB, Pulse Today, German, P.O. Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IREB, Pulse Today, Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.